Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Hier ein kurzer Hinweis. Bevor ihr diese Folge anhört, hört unbedingt Teil 1 des Falls im Podcast Beste Freundinnen. Zusammen erzählen wir euch die Geschichte eines berühmten Gangsterpärchens. Das hier ist Teil 2.
Schwarze Akte.
Dieser Samstag, der 30. April 1932, wird das Leben von John Butcher und seiner Familie für immer verändern. John hat ein eigenes Juweliergeschäft südlich von Dallas. Darauf ist er auch mächtig stolz. Wobei sein Laden eher eine Kombination aus Juweliergeschäft, Gemischtwarenladen, Optikerpraxis und Garage ist. Ein paar Tage zuvor betreten drei Männer Johns Geschäft. Sie sehen sich um und bestaunen sein vielfältiges Angebot. Einer der Männer scannt den Laden besonders aufmerksam, bis er etwas entdeckt, das ihn zufrieden lächeln lässt. Es ist weder die Halskette, die vor ihm präsentiert wird, noch das Musikinstrument, das zum Spielen einlädt. Nein, es ist ein Tresor, dessen Anblick ihn besonders erfreut.
Clyde Barrow und seine zwei Komplizen sehen es schon vor sich, was sie im Tresor alles erwarten könnte. Wertvolle Schmuckstücke und hoffentlich viel Bargeld. Noch in Gedanken an die große Beute bleibt Clydes Blick aber plötzlich an einer Frau hängen, die den Laden betritt. Es ist Johns Ehefrau. Clyde kennt sie flüchtig aus seiner Vergangenheit. Ob sie ihn erkannt hat? Er ist sich nicht sicher. Das Risiko, dass ihn jemand nach einem Raubzug eindeutig identifizieren könnte, das kann er nicht eingehen. Daher verlassen Clyde und die anderen beiden Männer den Laden. Fürs Erste.
Denn am 30. April betreten sie erneut Johns Geschäft. Clyde will den Raubzug eigentlich sein lassen, aber seine Komplizen wollen sich diesen lukrativen Diebstahl nicht entgehen lassen. Clyde soll so lange draußen am Auto warten, während die beiden anderen Männer John dazu bringen werden, den Safe zu öffnen. Notfalls eben mit dem Einsatz von Waffen. Clyde sitzt währenddessen also allein draußen am Auto und wartet. Wo bleiben die denn, fragt er sich wahrscheinlich. Er will gerade mal nachsehen, da ertönt ein Schuss durch die abendliche Stille.
Und damit herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Folge, nämlich der 200. Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne Luckmann.
Und ich bin Patrick Strobusch.
Und wir sind nicht alleine heute im Aufnahmestudio, denn uns gegenüber sitzen die besten Freundinnen. Hallo.
Hallo. Hallo.
Schön, dass ihr da seid, Max und Jakob. Wir haben ja vor ungefähr anderthalb Jahren schon mal einen Fall zusammen aufgenommen. Und wir dachten uns, wir machen heute eine ganz besondere Folge und sprechen zusammen über die Geschichte von Bonnie und Clyde. Hauptsächlich Patrick und ich erzählen die Hintergründe über diesen Kriminalfall. Und ihr beleuchtet das Ganze so ein bisschen psychologisch, ordnet ihre Verhaltensmuster ein, betrachtet die Gefühle der beiden zueinander, aber eben auch zu ihren Familien, zu ihren Komplizen. Und zusammen versuchen wir, diesen großen Mythos dahinter ein bisschen besser zu verstehen.
Ja. Wird, glaube ich, sehr, sehr spannend, weil die haben eine super interessante Dynamik miteinander, wo wir auch sehr viel über unser eigenes Beziehungsleben lernen können.
Das heißt, Genau. Wir sind auch Bonnie und Clyde.
Ja, wir sind ein bisschen Bonnie und Clyde. Also nicht wir nur, sondern auch die ZuhörerInnen.
Ja, und wir besprechen am Ende dieser Folge nochmal, ob ihr wirklich Bonnie und Clyde sein wollt. Das können wir dann ja am Ende nochmal besprechen.
Werbung. Werbung Ende.
Und wir sagen es an der Stelle nochmal, den ersten Teil gibt es bei den besten Freundinnen. Das hier ist der zweite Teil, also unbedingt die erste Folge hören. Und dann geht's jetzt los. John Butcher ist 60 Jahre alt. Er wird am 30. April 1932 in seinem Geschäft in Hillsborough, Texas, von der Bande überfallen. Seine Frau ist Zeugin des Überfalls und wird später aussagen, dass Clyde derjenige war, der auf ihren Mann geschossen hat. Wir haben ja aber schon gehört, dass Clyde nur im Auto vor dem Geschäft gewartet hat und gar nicht selbst im Laden war. Der Mörder von John ist also ein anderer aus der Bande. Weil Johns Frau ihn aber einige Tage zuvor im Geschäft erkannt hat, ist sie wohl davon ausgegangen, dass Clyde an dem Abend des Überfalls wieder mit dabei war.
Eugene Moore, 31 Jahre alt, ist Polizist und ehemaliger Farmer aus Stringtown, Oklahoma. Er wird am 5. August 1932 bei einem Tanzabend erschossen. Er hinterlässt eine Frau und drei Kinder. Clyde und ein paar Bandenmitglieder wollen einfach ein bisschen feiern, setzen sich ins Auto und trinken Whisky. Es ist die Zeit der Prohibition. Alkohol zu trinken ist verboten. Zwei Sheriffs bemerken das und treten ans Auto heran. Dieser Verstoß kommt häufig vor und sie denken sich nichts weiter dabei. Außerdem ist das hier keine gefährliche Gegend. Aber leider falsch gedacht, denn es fallen Schüsse. Clyde rast mit dem Auto davon, rammt aber etwas auf dem Weg und sie müssen zu Fuß flüchten. Der Hilfs-Sheriff Eugene folgt ihnen und wird dabei von der Bande tödlich getroffen.
Doyle Johnson, ein junger Familienvater aus Temple, Texas, der wird am 25. Dezember 1932 erschossen, weil er Clyde daran hindern will, sein Auto zu klauen. Doyle hält gerade seinen Mittagsschlaf, als er von Geräuschen von der Straße geweckt wird. Denn Jones versucht, den Wagen zu starten, schafft es aber nicht alleine und braucht Clydes Hilfe. Doyle rennt aus dem Haus und hält Clyde am Arm fest, will ihn nicht loslassen. Dann fallen mehrere Schüsse und Doyle sackt zu Boden. Bonnie hat alles aus sicherer Entfernung aus ihrem Auto beobachtet und hat noch nie zuvor gesehen, wie ein Mensch ermordet wird. Sie wird kreidebleich. Clyde und Jones rasen im geklauten Ford davon und Bonnie, die muss sich jetzt zusammenreißen und fährt in ihrem eigenen Auto hinterher.
Deputy Malcolm Davis wird von Clyde am 6. Januar 1933 mit einer Schrotflinte erschossen. Clyde ist gerade auf dem Weg zum Haus einer Bekannten. Draußen ist es dunkel. Er wird aus dem Hinterhalt von der Polizei überrascht, reagiert blitzschnell und feuert los. Dabei trifft er Deputy Davis, der schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wird und dort seinen Verletzungen erliegt.
Vier Menschen, die im Rückspiegel der Barrow Gang sichtbar tot zurückgelassen werden. Da Polizisten unter den Opfern der Barrow Gang sind, droht Clyde nun die Todesstrafe. Seine Schwester fragte ihn einmal, wie es ihm denn damit gehe, dass er Menschen umgebracht hat. Und Clyde soll geantwortet haben, dass es ihm leid täte und er sich schuldig fühle. Aber er hätte sich nur verteidigt, denn die Polizisten hatten ja Waffen. Es klingt so, als würde er sich irgendwie seine eigene Rechtfertigung konstruieren. Und das ist eine ziemlich große Frage, die wahrscheinlich einen eigenen Podcast aufmachen würde. Aber wieso töten Menschen überhaupt?
Ja, tatsächlich ist ein Grund Selbstverteidigung. Wie von Clyde selbst behauptet wurde, könnte er die Tötung als Handlung der Selbstverteidigung betrachtet haben, weil wir haben innerlich so einen Mechanismus, dass wir unser Selbstwertgefühl eigentlich stabil halten. Und wenn es da keine Begründung für ihn innerlich gibt, dann wäre das ziemlich problematisch. Er wurde in dem Moment von der Polizei überrascht und glaubte vielleicht tatsächlich, dass sein Leben bedroht war und könnte dann eben aus so einem instinktiven Überlebensimpuls heraus gehandelt haben. Und man darf auch nicht vergessen, welche Erfahrung er schon mit Gefängnis gemacht hat. Und er wusste, wenn die Polizei ihn schnappt, kommt er zurück ins Gefängnis. Und wahrscheinlich kamen all diese Gefühle wieder hoch. Es gibt viele Gründe, warum Menschen töten, ne? Diese emotionale Überreaktion, wie sie vielleicht bei Clyde vorhanden war, dieses impulsive Verhalten. Und das ist bei ganz starken Gefühlen so, dass wenn wir in Angst geraten, wenn wir in Panik geraten, wenn wir in Wut geraten, Wut ist ja auch immer eine Verteidigungsemotion, dann machen wir Sachen, die ziemlich unüberlegt sind. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so richtig in Wut geraten seid?
Kann ich gar nicht so gut tatsächlich. Nee, das passiert nicht oft. Ich kann mich an keine Situation erinnern, dass du so richtig wütend wurde.
Bist du traurig, wenn du...
Ja, okay. Ja, ich fange sofort an zu heulen. Ja.
Okay, das ist nochmal ein neuer Podcast. Aber da müssen wir uns das nochmal 10 vorstellen. Oder vielleicht war es auch Rache und Vergeltung, Ideologie. Wir müssten ihn dazu befragen können. Also wir können nur Spekulationen aufstellen.
Genau, und Clydes Rechtfertigung könnten sowohl der Rechtfertigung vor sich selbst, aber eben auch der Rechtfertigung vor anderen dienen, also zum Beispiel seiner Schwester gegenüber, der Justiz oder eben auch Bonnie gegenüber. Und Dinge vor anderen zu rechtfertigen, dient dazu, Konsequenzen zu entgehen, also Bestrafungen oder auch sozialem Ausschluss zu entkommen.
Bonnie hat jetzt nochmal die Möglichkeit, die Richtung ihres Lebens maßgeblich selbst zu bestimmen. Sie ist gerade zu Besuch bei ihrer Mutter, als die Bande sie abholen will. Sie könnte bei ihrer Mutter Emma bleiben, denn aktuell wird sie noch nicht mit der Barrow-Bande in Verbindung gebracht. Sie kam ja als freie Frau aus dem Gefängnis und ist damit für die Polizei nicht weiter relevant. Aber Bonnie zögert nicht eine Sekunde. Sie liebt Clyde ohne Sinn und Verstand. Und Das ist ja schon ziemlich krass. Sie weiß, zu was Clyde fähig ist und fühlt sich trotzdem zu ihm hingezogen. Da stellt sich schon die Frage, warum?
Es gibt ein Phänomen, das beschreiben wir als Hybristropholie oder Bonnie und Clyde-Syndrom. Und das ist so eine romantische oder sexuelle Anziehungskraft, die wir für Menschen empfinden, die Verbrechen begehen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass manche Menschen heiraten, die im Gefängnis sind und die Person außerhalb des Gefängnisses kannten die eigentlich vorher nicht. Also die heiraten die Verbrecher im Gefängnis. Und das ist genau das Syndrom, was da reinkickt. Und dabei handelt es sich um einen popkulturellen und nicht um einen klinischen Begriff. Und die Gründe können sein, da kommen wir wieder zu diesem Bad Boy oder Bad Girl Image, Macht, Dominanz, Risikobereitschaft, Abenteuer. Und das kann einfach als anziehend empfunden werden.
Oder eben auch Rebellionen gegen gesellschaftliche Normen. Für manche Menschen kann die Anziehungskraft von Verbrechern auch mit dem Wunsch zusammenhängen, gegen gesellschaftliche Normen oder eben auch Konventionen zu rebellieren. Andere Menschen wiederum könnten sich mit dem Täter identifizieren, sei es aufgrund ähnlicher Lebenserfahrung oder einer ähnlichen Weltanschauung oder einem Gefühl der Ausgrenzung, die sie ebenfalls empfinden. Sie fühlen sich sozusagen mit dem Täter emotional verbunden und auch zu ihm hingezogen.
Ja, und es gibt ja sogar einige Beispiele dafür, dass zum Beispiel sogar Serienmörder hinter Gittern landen und unzählige Briefe von Frauen von außen bekommen, die ja sich, ich wollte gerade sagen, angeblich in die verliebt haben, vielleicht ja auch wirklich, keine Ahnung. Also ich finde es auch total interessant, wie das überhaupt geht. Also du liest von jemandem wahrscheinlich in der Zeitung, dass da ein Verbrecher jetzt dort und dort im Gefängnis einsitzt und schreibst dem Liebesbriefe und kommst vielleicht mit dem zusammen und heiratest. Hat es ja alles schon gegeben. Ja. Finde ich total faszinierend, aber nicht im guten Sinne.
Ja, ich meine, die anderen sind dann die Verbrecher in dem Fall wie eine Projektionsfläche, wie eine weiße Leinwand, wo die ihre Wünsche und Abenteuersehnsüchte ranprojizieren. Und jemand, den man nicht kennt, der ist natürlich noch eine größere weiße Leinwand. Und es ist ja auch meistens was bekannt über die in den Medien, ne? Wenn die richtig krasse, schwere Straftaten begangen haben. Ich möchte nicht sagen, dann heroisieren unsere Medien die, aber sie bilden die ab, kommen in die Zeitung, im Fernsehen. Sie kriegen zumindest Aufmerksamkeit und das zieht eben auch die Aufmerksamkeit von anderen Personen auf sie.
Prominent bleibt prominent.
Und es gibt ja auch eine gewisse Faszination. Also wie viele haben sich letztes Jahr oder dieses Jahr an Karneval auch als Jeffrey Dahmer verkleidet, der die Netflix-Doku und Serie vor allem hatte. Also auch da gibt es ja irgendwie eine gewisse Faszination. Wie du schon sagst, vor allem begründet durch Schlagzeilen. Und gerade Schlagzeilen ist das Stichwort für Bonnie und Clyde im Jahr 1933. Denn vor allem in diesem Jahr sorgt die ganze Gang für viele Schlagzeilen in den US-Bundesstaaten im Mittleren Westen. Ihre Bekanntheit im Land steigt also und trotzdem gehen sie immer noch hohe Risiken ein und besuchen ihre Familien in West Dallas. Denn Bonnie und Clyde haben nach wie vor ein sehr enges Verhältnis zu ihren Eltern und Geschwistern. Da die Polizei ihnen aber gleichzeitig auf den Fersen ist, müssen sie dabei sehr vorsichtig sein. Sie haben damals zum Beispiel geahnt, dass Telefonate abgehört werden könnten und daher müssen sie sich andere Kommunikationswege einfallen lassen.
Sie stecken zum Beispiel Nachrichten in Colaflaschen, die Clyde dann aus dem Auto heraus in den Vorgarten seiner Familie wirft. Cumie Barrow gibt dann allen Bescheid, dass es rote Bohnen zu essen gäbe, Bonnies Lieblingsessen. Ein Codewort, mit dem alle wissen, dass Bonnie und Clyde zu Besuch kommen werden. Die Liebe und Abhängigkeit zu ihren Familien sind gleichzeitig ihre größte Schwachstelle. Die Gefahr, geschnappt zu werden, ist greifbar nah.
Cumie Barrow versucht immer, ihren Sohn so gut es geht zu schützen. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass Clyde mutmaßlich ein Jahr jünger gemacht wurde, da er schon in jungen Jahren kriminell wurde und Cumie ihn durch den Altersbetrug vor einer härteren Strafe bewahren wollte. Das haben wir im ersten Teil bei den besten Freundinnen erzählt. Die Mütter von Bonnie und Clyde werden sogar sowas wie Freundinnen, denn die Angst um die Kinder schweißt zusammen. Und das ist schon eine echt skurrile Situation. Clyde ist Teil der Familie. Aber alle wissen, dass er ein Mörder ist. Für die Familie aber bleibt er der charmante, liebevolle Sohn und Bruder. Kein kaltblütiger Mörder. Bonnie bringt ihrer Familie meistens Geld und Geschenke mit. Und in Zeiten der großen Wirtschaftskrise ist das natürlich hilfreich. Aber Bonnies Mutter Emma findet das nach wie vor falsch und möchte, dass sie sich der Polizei stellt.
Die Familien sehen Clyde nach wie vor als die Person, die er mal für sie war. Und das kennen wir selber, das findet im Positiven statt wie im Negativen. Wenn wir nach Hause fahren, sind wir immer das Kind unserer Eltern und auch wenn wir uns ganz weit entwickelt haben, bleiben wir das und wir geraten häufig in dieselben Streitereien. Aber für Clyde ist das ja eine positive Erfahrung, dass er dort wieder eintauchen kann in seine Familie und vielleicht auch Kraft schöpfen kann. Und von der Familie kann das so eine Art Schutzreflex sein, denn für sie wäre es mit großem Schmerz verbunden, sich einzugestehen, dass ihr Sohn oder auch Bruder jetzt ein Mörder ist. Und auch für sie entstünde durch die Abweichung Clydes Verhalten von dem Bild, das sie von ihm haben, eine große kognitive Dissonanz. Also das Bild, was es in der Realität schon gibt, dass er eben Mörder ist, von dem inneren Bild, das erzeugt dann eben diese kognitive Dissonanz. Und sein Verhalten würde außerdem möglicherweise ihren persönlichen Werten widersprechen. Und kognitive Dissonanzen sind fürs menschliche Gehirn schwer auszuhalten. Und da nutzen wir die Mechanismen der Verdrängung.
Außerdem haben Familien immer ein unschuldiges Bild von uns im Kopf. Also wenn man Eltern ist und eigene Kinder hat, dann kennt man das. Das eigene Kind ist immer unschuldig.
Aber es ist nicht so schlimm.
Oder es ist zumindest nicht schlimm, was da passiert. Aber möglicherweise hat die Familie auch die unbewusste Angst, dass wenn sie Clyde als das sehen, was er ist, nämlich ein Mörder, die Familie als ganzes Sozialgefüge wegbrechen würde. Und da ist es nochmal interessant, dass die Mütter aus gemeinsamer Sorge um ihre Kinder eine so enge Bindung aufbauen. Also ich glaube, jeder kennt es, dass Mütter ihre Kinder auch immer wieder im Gefängnis besuchen, auch wenn sie Mörder sind. Und ich hätte auch erwartet, dass Bonnies Mutter, Clydes Mutter, die Mitschuld an der Entwicklung ihrer Tochter geben würde. Also man zeigt ja am liebsten immer auf die Kinder der anderen.
Auf jeden Fall.
Vielleicht hat sie das ja auch unbewusst getan, aber vielleicht war es in der Situation einfacher oder angenehmer oder ja leichter aushaltbar, sich mit ihr zu befreunden und ja auf einer Seite zu stehen.
Ja, Schicksal verbindet ja.
Ja.
Gemeinsam gegen die Welt, genau. In einer RTL Plus Doku über den Fall heißt es übrigens, dass Clyde Bonnie ebenfalls schützen möchte und sie sogar überreden will, sich von ihm zu trennen. Die Polizei ist schließlich hinter ihm her, nicht hinter Bonnie. Aber Bonnie bleibt. Sie liebt ihn. Bonnies Nichte Raylene Lindner sagt in einer Doku, dass sie es ihrer Tante übel nehme, wie viel Schmerzen sie der Familie mit ihrer Beziehung zu Clyde und der damit einhergehenden Kriminalität zugefügt hat. Dass sie aber gleichzeitig diese tiefe, loyale Liebe von ihr zu Clyde bewundere.
Aber man muss sich fragen, ist das wirklich tiefe, loyale Liebe? Also spulen wir nochmal zurück. Die beiden kennen sich jetzt knapp 3 Jahre und davon hat Clyde 2 Jahre im Gefängnis gesessen. Die Bindung ist vielleicht tief und loyal, zumindest Bonnie Clyde gegenüber, aber gesund ist sie nicht gezwungenermaßen.
Und die Frage ist eigentlich, kennen sie sich überhaupt richtig? Also aufgrund der dramatischen Natur ihrer Beziehung, also dieser ganzen Erlebnisse, die sie hatten und ihres Lebens, haben sie vielleicht ein verzerrtes Bild voneinander und leben eher die Vorstellung ihrer Beziehung als solches.
Also immer in der Zukunft. Irgendwann werden wir mal Ruhe haben, irgendwann werden wir mal genug Geld haben. Und dieser Filter des Abenteuers legt sich wahrscheinlich auch über diese Beziehung. Ne? Sie führen ja ein wahnsinnig unkonventionelles Leben und die Verliebtheitsphase ist ja schon von Stresshormonen geprägt, aber durch all die Aufregung schütten Bonnie und Clyde zu dem Zeitpunkt bestimmt auch viele Stresshormone aus. Und diese Hormone, die im Stress ausgeschüttet werden, gleichen auch sehr den Hormonen, die in der Verliebtheitsphase ausgeschüttet werden. Also diesen Stress und dieses Abenteuer, was sie die ganze Zeit erleben, kann auch dazu führen, dass sie sich tiefer ineinander verlieben, aber eben nicht lieben, verlieben.
Heißt das aber gleichzeitig, dass wenn du eine lang andauernde stressige Phase hast, ständig Stresshormone ausschüttest, dass du vielleicht gar keine Gelegenheit hast, dir zu überlegen oder zu fühlen, bin ich denn wirklich verliebt? Also kannst du das überhaupt in einer sehr, sehr langstressigen Phase so richtig erkennen, bin ich jetzt verliebt oder ist das hier ein Stresshormon, was durch meinen Körper geht? Weißt du, was ich meine?
Ja, also es gibt dazu auch Versuche auf der Capolano Suspension Bridge, das war ein erster Versuch dazu, da wurde die Attraktivität von einer, die auf der Brücke stand, bewertet, beziehungsweise neben der Brücke. Und als die Teilnehmer auf die Brücke gegangen sind, haben sie überhäufig zurückgerufen, als sie die Nummer bekommen haben. Und was passiert ist, die haben Stresshormone ausgeschüttet, Adrenalin, als sie auf der Brücke waren und entsprechend das verwechselt mit Stresshormonen, die auch ausgeschüttet werden, wenn ich mich von jemand angezogen fühle. Das heißt, das ist eigentlich die Antwort auf deine Frage. Wir können das eben nicht so gut unterscheiden. Für unser Gehirn ist es eben nur Adrenalin. Und deswegen gehe ich davon aus, dass dieser Stress, den die beiden in ihrem Leben hatten, durch die krassen Raube, durch dieses Leben, was sie geführt haben, auch dazu geführt hat, dass die beiden krass ineinander verliebt waren.
Finde ich total interessant. Habe ich mir noch nie, also mir ist der Fall sehr bekannt, aber ich habe das noch nie innerhalb ihrer Liebe hinterfragt, dass sich das vielleicht beeinflusst, bedingt hat, wie auch immer. Da kommen wir später auch, glaube ich, nochmal drauf zu sprechen. Stress hatten Bonnie und Clyde nicht nur durch die unzähligen Raubüberfälle, sondern die waren noch ziemlich viel unterwegs. Im Frühjahr 1933 waren sie hauptsächlich in Oklahoma, Arkansas und Missouri unterwegs. Die irren ziellos umher, überfallen dabei immer mal wieder kleine Geschäfte und Tankstellen und gelegentlich mieten sie sich dabei in abgelegenen Motels ein. Clyde war es ja schon als Teenager sehr wichtig, gepflegt und adrett aufzutreten. Und auch auf der Flucht achten Bonnie und er penibel auf ihr Erscheinungsbild. Bonnie ist zum Beispiel immer geschminkt, färbt sich die Haare und trägt meistens lange Röcke und hohe Schuhe. Clyde bevorzugt Anzüge aus feinem Stoff und so perfekt die Oberfläche auch erscheint, so zerrissen sieht es vor allem in Bonnies Inneren aus. Sie greift zunehmend zur Flasche, meistens Whisky, und lutscht im Anschluss an Zitronen, um die Alkoholfahne zu überdecken. Bonnie braucht den Nebel, um diesen ganzen Stress, den ihr neues Leben mit sich bringt, irgendwie auszuhalten.
Ja, sie nutzt das wahrscheinlich, um runterzukommen. Alkohol als Bewältigungsmechanismus, ne? Nicht umsonst sind so viele Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, AlkoholikerInnen. Alkohol wird dazu genutzt, um den Stress nicht zu spüren, die Angst nicht zu spüren, Depressionen abzulindern und generell unangenehme Gefühle abzudämpfen. Und möglicherweise belastet sie das Leben als Verbrecherin nun doch, weil es nicht mit ihrem Wertekompass übereinstimmt. Aber sie möchte auch gleichzeitig Clyde treu bleiben und an seiner Seite stehen. Und Alkohol kann vorübergehend betäuben und für ein Gefühl der Erleichterung sorgen. Aber man wacht ja immer nächsten Tag wieder auf und dann kommt nicht nur der Kater, sondern das unangenehme Gefühl kommt wieder zurück. Meistens sogar noch stärker. Und man hat nie einen Umgang damit gelernt. Also auf lange Sicht ist das eine schlechte Idee.
Und alternativ könnte aber auch die Hierarchie in der Beziehung Clyde zu schaffen machen. Also diese Anführer-Mitläufer-Dynamik, die wir vorhin schon mal angesprochen hatten.
Und jetzt schließen sich auch noch zwei neue Mitglieder der Barrow-Bande an. Clydes Bruder Buck, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde, und seine Frau Blanche. Blanche schließt sich der Bande aber nur widerwillig an, denn sie liebt Buck, und der möchte seinen Bruder Clyde wieder auf den rechten Weg bringen. Am 1. April 1933 mietet sich die Barrow-Bande rund um Bonnie, Clyde, Buck, Blanche und Jones eine Wohnung in Joplin, das ist in Missouri. Natürlich unter falschen Namen.
Und kurz zur zeitlichen Einordnung. Bonnie und Clyde kennen sich jetzt seit über 3 Jahren. Die Bande gönnt sich hier eine Ruhepause. Die kochen zusammen, die Männer spielen Poker, Bonnie schreibt Gedichte und Blanche puzzelt. Blanche erzählt später von einem heftigen Streit zwischen Bonnie und Clyde, denn sie sind sich über das neue Fluchtauto uneinig. Denn Bonnie findet es viel zu auffällig. Clyde wiederum kann es überhaupt nicht leiden, wenn man seine Entscheidung in Frage stellt. Es soll sogar zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden gekommen sein. Und das kommt uns ja vielleicht bekannt vor.
Vielleicht nimmt mittlerweile Bonnies Angst, erwischt zu werden, zu, weswegen sie sich auch um dieses auffällige Fluchtauto Sorgen macht. Und Bonnie scheint auch diese steile Hierarchie, in der sie sich befindet, innerhalb der Bande, nicht länger hinnehmen zu wollen. Also sie hat immer mehr Probleme mit diesem Anführerverhalten von Clyde, vielleicht auch deswegen der Grund, warum sie zur Flasche greift. Was wir nicht wissen, ist, ob es davor schon irgendwelche Streitereien gegeben hat. Aber auffällig ist, dass es Streit gab, sobald ein Hauch von Normalität eintrat.
Unter starkem Stress, wie es das Verbrecherdasein mit sich bringt, schalten Menschen in einen Überlebensmodus und sind primär auf unmittelbare Probleme und Bedrohungen konzentriert. Sie haben also keine Zeit, sich über die Zukunft Gedanken zu machen. Und das ist auch irgendwie logisch, ne? Wenn ich nicht weiß, ob ich die nächsten Stunden überlebe, mache ich mir keine Gedanken zu etwas, das nächste Woche oder in 2 Monaten passiert und da ein Problem darstellen könnte. Es scheint fast, als ob Bonnie und Clyde streiten, sobald sie aus diesem Überlebensmodus raus sind. Und es scheint, als würden sie den Stress und die Aufregung für ihre Beziehung brauchen. Es kann sein, dass es schon so eine Art Gewohnheit geworden ist, dieser Stress, und einfach Teil der Beziehung. Und ich weiß nicht, ob ihr Paare kennt, und das ist eine viel abgemildertere Form, die immer diesen Stress in der Beziehung brauchen. Und wenn sie dann mal zu einem Partner wechseln, wo sie den Stress nicht haben, empfinden sie das als zu langweilig.
Auf jeden Fall, das kenne ich. Ich habe 2 Freunde, die sogar kurz vor der Trennung waren und irgendwie gefühlt genau das auch irgendwie brauchen. Aber es läuft weiterhin, würde ich behaupten, gut.
Bei Bonnie und Clyde scheint das mal 1000 zu sein. Und wenn bei denen etwas Ruhe einkehrt, dann kennen wir das ja auch von uns selber, dann kommen Gefühle hoch, dann bekommen wir die Chance zu reflektieren und vielleicht hat Bonnie nun doch Probleme mit ihrem neuen Leben, vielleicht ist das so fernab von ihren Werten, dass sie sagt, nee, eigentlich kann ich so nicht leben und zettelt dann kleine Streits an oder auch eben größere. Und vielleicht bereut sie auch mittlerweile, sich für Clyde entschieden zu haben. Handgreiflichkeiten hingegen würde man eher im Überlebensmodus erwarten, weil das ist so eine Überreaktion, die aus überkochenden Emotionen heraus entsteht.
Werbung. Werbung Ende.
Wie vorhin schon kurz erwähnt, ist aufgrund der Prohibition der Schmuggel von Alkohol ein ziemlich großes Ding. Die Polizei erhält einen Tipp aus der Nachbarschaft, dass es in einer bestimmten Wohnung nicht mit rechten Dingen zugehen soll. 13 Tage nach der Anmietung der Wohnung will sich die Polizei die mal genauer anschauen. Noch gehen sie davon aus, dass sie gleich Alkoholschmuggler festnehmen werden, daher sind sie auch nur mit Pistolen ausgestattet. Sie nähern sich dem Haus, doch plötzlich wird das Feuer auf sie eröffnet. Jones wird getroffen, aber er überlebt. Zwei Polizisten hingegen werden tödlich getroffen. John Harriman, ein Farmer, der sich sein Gehalt als Polizist aufbessern wollte, der hinterlässt eine Ehefrau und 5 Kinder. Und Harry McGinnis.
Die Barrow-Bande um Clyde, Bonnie, Jones, Buck und Blanche flieht daraufhin Hals über Kopf mit gestohlenen Autos nach Texas. Blanche und Buck stecken mittendrin im Strudel der Kriminalität, mitgerissen von Bonnie und Clyde. Jetzt gibt es für sie kein Zurück mehr. Sie lassen alles da, Waffen, Kleidung, Schmuck und einen Fotoapparat. Und der ist für die Polizei ziemlich interessant, denn sie lassen die Fotos entwickeln, die sie darauf finden. Ein Foto sorgt für besonders viel Aufmerksamkeit und darauf ist Bonnie Parker zu sehen. Wir verlinken euch das Foto auch mal in den Shownotes.
Sie lehnt lässig an einem Auto, eine Pistole in der Hand, eine Zigarre im Mund. An sich schon ein groteskes Bild, aber gerade für eine Frau zu dieser Zeit mehr als ungewöhnlich. Trotz der Pistole in der Hand soll Bonnie übrigens nie selbst abgedrückt und einen Menschen erschossen haben. Aber das weiß die Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt nicht. Sie sehen eine gewaltbereite und gefährliche junge Frau. Denn die Fotos werden am 15. April auf der Titelseite des Joplin Globe abgedruckt.
Und weitere Zeitungen ziehen nach. Für die Reporter ist das die Geschichte überhaupt. Ein junges, attraktives Paar aus ärmlichen Verhältnissen, das sein Schicksal selbst in die Hand nimmt. Ein Mythos um die Gesetzlosen entsteht und festigt sich. Die Leserschaft solidarisiert sich mit der Barrow Gang. Bonnie und Clyde werden damit schlagartig berühmt. Sie sind sowas wie die neuen Superstars. Zeitungen berichten jetzt regelmäßig über sie, befragen Freunde und Familie und fahren sogar zu den Tatorten. Die Leserschaft saugt alles auf und scheint teilweise zu vergessen, dass sie es hier mit echten Verbrechern zu tun haben. Könnt ihr diesen Hype um sie nachvollziehen?
Ja, man muss sich mal angucken, wie so ein Hype entsteht, ne? Und klar, da haben wir wieder die Zeitungen, die darüber berichten. Und die geben ja auch ein Stück weit so eine Initialzündung, wahrscheinlich dem geschuldet, dass man möchte, dass die Gesichter bekannt werden und damit sie leichter zu finden sind. Aber es hat eigentlich so einen gegenteiligen Effekt. Und damit Menschen zu solchen Stars werden, brauchen sie einmal, ja, Hype in den Medien. Und wir müssen uns auch mit ihnen identifizieren können. Und daher die Frage, inwiefern konnten sich die Menschen mit Bonnie und Clyde identifizieren? Also, es handelt sich um zwei junge Menschen aus ärmlichen Verhältnissen. Da gab es wahrscheinlich viele zu der Zeit, die sagen, ja, okay, das entspricht genau mir. Die sich gegen das System auflehnen und viele hatten Verdruss gegen das System zu der Zeit und dann auf eigene Faust ein Leben jenseits der Konventionen suchen. Und ich glaube auch, viele Menschen hatten mal so Traumgedanken und sagen, hey, wie könnte ich es denn anders machen? So eine innere Faust in der Hosentasche. Und sowas fasziniert einfach viele Menschen. Dann gibt es die Komponente aufregenderes Leben, wenn einigen, ja, eigentlich langweiligen Verhältnissen gelebt haben, dann kommt das noch dazu. Und man darf aber an der Stelle natürlich nicht vergessen, dass die beiden getötet haben, zumindest Clyde. Bonnie war die Komplizin. Und das war für viele dann einfach zweitrangig. Es ging immer mehr darum, was sie verkörpern.
Ja, und zusätzlich ist die Zeit von wirtschaftlicher Depression und sozialen Unsicherheiten geprägt. Und in solchen Zeiten suchen die Menschen regelrecht nach Helden oder eben auch Antihelden, an denen sie sich orientieren können. Und Bonnie und Clyde verkörpern vielleicht eine Art dieser widerständigen Heldenfigur, die gegen das System kämpft und dabei ihre ganz eigenen Regeln aufstellt.
Ja, also nochmal die entscheidende Rolle der Medien hier um den Hype. Es gibt ja dann wirklich diese Berichterstattung über das Verbrechen, über die Fluchten, über die Liebesgeschichte und Medien tendieren ja manchmal dazu, noch so eine kleine eigene Prise dazu zu interpretieren, eben das, was uns als Menschen anzieht, weil A, müssen sich verkaufen und eine Geschichte ist einfach dann größer, wenn so eine Liebesgeschichte heroisiert wird, wenn so eine Flucht einfach nicht so geschildert wird, ganz nüchtern, wie sie stattgefunden hat, sondern wenn da eine gewisse Dramatik Einzug erhält. Ne? Die Medien stellen Bonnie und Clyde als moderne Robin Hoods oder romantische Gesetzlose dar, was ebenfalls die Sympathie vieler Menschen für sie verstärkt.
Die Zeitungen glorifizieren ja förmlich das Leben der Barrow-Bande als große Romantik und Abenteuer. Die Realität sieht aber völlig anders aus. Oft sitzen sie stundenlang im Auto, fahren von einem Ort zum nächsten, schlafen im Auto oder im Wald, waschen sich am Fluss mit eiskaltem Wasser oder essen aus der Dose. Für ein paar Wochen mag das ja ganz aufregend sein, aber auf längere Sicht ist das einfach nur anstrengend und mühsam.
Im Mai 1933, einen Monat nach der Schießerei in Joplin, da besuchen Bonnie und Clyde wieder ihre Familien in West Dallas. Emma versucht immer noch, Bonnie von Clyde zu lösen, aber Bonnie antwortet nur sowas wie: Mama, ich weiß, dass Clyde früher oder später getötet werden wird, weil er niemals aufgeben wird. Aber ich liebe ihn und ich werde bei ihm bleiben, bis zum Ende. Wenn er tot ist, möchte ich nicht mehr ohne ihn leben. Es klingt vielleicht verrückt, aber ich bin glücklich, wenn ich nur bei Clyde sein kann, egal was auch kommen mag. Und da stellt sich ja schon die Frage, ob wir hier nach diesem Zitat noch von einer ja normalen, loyalen Liebe sprechen können.
Ja, ich glaube, bei Bonnie und Clyde war normal mit Sicherheit gar nichts mehr. Also ihre Liebe war mit Sicherheit intensiv und tiefgreifend, aber ihre Beziehung war in vielerlei Hinsicht vor allem außergewöhnlich und eben auch geprägt von diesen außergewöhnlichen Umständen. Zusätzlich war ihre Liebe nicht einfach und einfach nur eine simple Liebe. Sie war wahrscheinlich eine Mischung aus Liebe, Abenteuerlust, gemeinsamen Zielen und vielleicht auch ein wenig Kodependenz.
Ja, Kodependenz, was ist das? Es ist eine Beziehungsdynamik, in der eine Person stark von der anderen abhängig ist. Und jetzt würde man zuerst sagen, Bonnie ist von Clyde abhängig, aber ich glaube, das geht in beide Richtungen. Und das vor allem auch auf eine ungesunde Art und Weise, dass man eben auch bereit ist, irgendwann gegen sein Wertesystem zu handeln. Und diese Kodependenz zeigt sich auch oft durch ein starkes Bedürfnis nach Bestätigung, Anerkennung oder sogar Identität durch die Beziehung. Also sie schöpfen eigentlich alles irgendwann aus der Beziehung und generieren auch ihr Selbstwertgefühl aus dieser Beziehung. Bonnie scheint in Clyde nicht nur einen Partner, sondern auch eine Quelle von Sinn und Zweck in ihrem Leben zu sehen. Und ich würde tippen, das ist auch umgekehrt so. Weder Bonnie noch Clyde wollten jemals das normale Leben. Daran erinnern wir uns zurück, ne? Und das haben sie jetzt auch und das hatten sie in ihrer Kindheit und dahin wollen sie nie wieder zurück. Durch Bonnies Maß an Hingabe und Bereitschaft, mit Clyde durch dick und dünn zu gehen, macht sie auch ihre Beziehung zu etwas abseits des Normalen. Und das ist eben das Besondere, was sie zusammenschweißt.
Ein paar Tage nach diesem Familienbesuch, Anfang Juni 1933, in der Nähe von Wellington, Texas. Es ist mitten in der Nacht, als ein Auto viel zu schnell über die Straße brettert. So schnell, dass der Fahrer ein wichtiges Hinweisschild übersieht. Denn die Straße wird gleich ihr abruptes Ende finden, da es noch keine Brücke über den Fluss gibt. Und dann durchbricht das Auto mit sehr hoher Geschwindigkeit die Absperrung, überschlägt sich und landet im trockenen Flussbett. Der Fahrer des Wagens bricht sich wie durch ein Wunder nur die Nase und trägt ein paar Schrammen davon. Und der Mann auf der Rückbank, der blutet stark und ist geschockt. Aber die Frau auf dem Beifahrersitz, die hat's richtig schlimm erwischt. Sie ist eingeklemmt und brüllt vor Schmerzen.
Zwei Farmer aus der Umgebung eilen sofort zur Hilfe und helfen den beiden Männern, die Frau aus dem Autowrack zu ziehen. Da wissen sie noch nicht, dass sie gerade Clyde und Jones dabei helfen, Bonnie Parker aus dem Wrack zu ziehen. Das Bein von Bonnie ist durch auslaufende Batterieflüssigkeit oder durch das Benzin verätzt, die Knochen liegen frei. Sie wird bewusstlos, überlebt aber. Bonnie wird jedoch nie wieder richtig laufen oder sich an Überfällen beteiligen können. Sie wird zukünftig nur noch aus der Ferne zuschauen können.
Die Farmer versorgen Bonnies Bein so gut es geht. Das verletzte Trio kommt ihnen aber irgendwie seltsam vor, denn die wollen auf gar keinen Fall einen Arzt, obwohl die Frau so schwer verletzt ist. Daher ruft einer der Farmer die Polizei. Als die Polizei eintrifft, da schnappen sich Clyde und Jones Bonnie, verfrachten sie ins Auto der Farmer und nehmen auch noch zwei der eintreffenden Polizisten als Geiseln mit. Lassen sie aber nach 80 Kilometern wieder raus. Bonnie, Clyde und Jones fahren weiter, um sich mit Buck und Blanche zu treffen. Unterwegs müssen sie aber immer wieder anhalten, um Bonnies Verletzung zu versorgen. Sie muss wirklich höllische Schmerzen gehabt haben. Sie wird immer wieder bewusstlos. Alle dachten, dass Bonnie den nächsten Tag nicht überleben wird. Clyde hat sie jetzt also zu Schwerverletzten gemacht. Aber Bonnie, die liebt ihn weiterhin abgöttisch.
Kurz nach dem Autounfall überfallen Clyde, Buck und Jones weitere Geschäfte und stehlen Autos. Dabei kommen City Marshal Henry Humphrey ums Leben. Er hinterlässt eine Ehefrau und drei Kinder. Clyde steht mittlerweile auf der Liste der meistgesuchten Verbrecher der USA. Neben anderen bekannten Staatsfeinden wie John Dillinger, Pretty Boy Floyd oder Babyface Nelson.
Die Frage ist jetzt eigentlich, wieso kann Clyde nicht aufhören?
Ja, vielleicht kann Clyde mit dem Verbrechen nicht aufhören, da er nun zum ersten Mal Anerkennung bekommt. Und Bestätigung von außen, Anerkennung und Erfolg schien für ihn ja immer wichtig zu sein. Erachtet er zum Beispiel schon sehr, sehr früh auf sein Erscheinungsbild, hat früh feine Anzüge getragen. Und für jemanden, der sein Leben lang unter wirtschaftlicher Not gelitten hat und sich vielleicht sogar am Rand der Gesellschaft gefühlt hat, klingt die plötzliche Berühmtheit und der Erfolg in seinem Job, in Anführungsstrichchen, nach einer starken Bestätigung.
Und die Medien spielen ja auch wieder eine wichtige Rolle, und zwar die Art und Weise der Berichterstattung. Denn die Zeitungen stellen ihn ja nicht als kaltblütigen Mörder dar, sondern eben glorifizieren ihn regelrecht.
Ja, und auch der Polizei ist klar, dass die Barrow Gang nicht aufhören wird und sie ihre Waffen aufrüsten müssen, um irgendwie eine Chance gegen diese Bande zu haben. Bonnie, Clyde, Buck, Blanche und Jones, die mieten sich Ende Juli 1933 in ein Motel ein, in Platte City, Missouri. Der Besitzer wird aber misstrauisch, denn es sind viel mehr Gäste zu sehen, als angemeldet wurden. Also informiert er den Sheriff. Insgesamt 13 Polizisten rücken an, schwer bewaffnet. Es kommt zur Schießerei mit der Barrow Gang, die wie immer versucht zu fliehen. Bei der Flucht vom Haus zum Auto wird Buck von einer Kugel am Kopf getroffen. Er blutet sehr stark. Seine Frau Blanche wird von den umherfliegenden Glassplittern am Auge verletzt. Sie kann nichts mehr sehen. Mit zwei Verletzten kann die Barrow Gang aber trotzdem entkommen.
Sie errichten sich im Dexfield Park, einem ehemaligen Vergnügungspark, ein neues Lager mitten im Wald. Es ist das ideale Versteck, denn in der Nähe gibt es einen Fluss zum Waschen und Versorgen der Verletzten. Aber ihr Unterschlupf bleibt nicht lange unentdeckt, denn 4 Tage später rücken um die 50 bewaffnete Polizisten und Freiwillige an, um die Bande endlich festzunehmen. Die Polizei eröffnet das Feuer und die Barrow-Bande flieht zu Fuß. Bonnie muss getragen werden. Sie kann wegen ihres verletzten Beins ja nicht mehr wirklich so gut laufen. Buck, schwer beeinträchtigt durch seine Verletzung am Kopf, kann irgendwann nicht mehr. Er ruft Clyde zu, dass er es nicht weiter schaffe. Der muss sich jetzt entscheiden, wem er hilft. Seinem Bruder Buck oder seiner Freundin Bonnie.
Und Clyde trifft eine Entscheidung. Er rettet Bonnie. Die erblindete Blanche und der verletzte Buck werden von der Polizei geschnappt und festgenommen. Bonnie, Clyde und Jones können entkommen. Clyde trennt sich aber kurz von den beiden, um den besten Fluchtweg auszukundschaften. Und dann fallen plötzlich Schüsse in der Ferne. Und Bonnie, die ist sich sicher, dass ihr Clyde tödlich getroffen wurde. Sie bittet Jones verzweifelt, auch sie zu töten. Denn wenn Clyde nicht mehr lebt, dann will sie auch nicht mehr leben. Aber die Geschichte von Bonnie und Clyde ist hier noch nicht zu Ende, denn er kommt unversehrt zurück.
Blanche landet im Gefängnis. Ihr geliebter Buck stirbt nur wenige Tage später mit 31 Jahren im Krankenhaus. Clyde erfährt vom Tod seines Bruders aus der Zeitung. Alle Welt wartet darauf, dass Clyde zu Bucks Beerdigung nach West Dallas kommt. Die Gefahr ist aber einfach zu groß. Er erscheint nicht. Wobei später spekuliert wird, ob er nicht doch heimlich, in Frauensachen verkleidet, anwesend war.
Das heißt also, die ganze Story rund um die Figur Clyde wird weiter aufgebauscht. Wieso brauchen Menschen überhaupt Heldenfiguren und wieso sind sie an einer spannenden Story interessiert? Menschen identifizieren sich oft mit Heldenfiguren. Sie haben dann das Gefühl, dass auch sie Hindernisse überwinden können und es gibt so eine Hoffnung auf Besserung. Zusätzlich kann es auch als Unterhaltung dienen oder eben auch als Flucht aus der Realität. Unsere Helden sind oft ein Symbol für Werte und Ideale, die uns wichtig sind, wie zum Beispiel Mut, Opferbereitschaft und eben auch Tapferkeit.
Ja, und auch heute sind wir ja noch an Promi-Stories interessiert. Menschen fangen an, über ihr Datingleben oder andere private Details zu spekulieren. Wieso interessieren uns die kleinsten Details von anderen Menschen, nur weil sie berühmt sind? Wir alle haben eine Faszination für das Ungewöhnliche und wenn wir uns das Leben von Promis angucken, ist das meistens ungewöhnlich. Ne? Das unterscheidet sich zu unserem meist durchschnittlichen Leben. Da gibt es einmal den Reichtum, die Macht und auch hier, klar, Identifikation und vielleicht aber auch verborgene Wünsche. Wenn wir da abtauchen in diese kleinen Berichterstattungen, leben wir für einen kurzen Moment dieses Leben. Und Menschen sind einfach auch von Natur aus sehr, sehr neugierig.
Ja, und die können auch richtig böse werden, wenn sie bestimmte Informationen nicht bekommen. Also gerade Instagrammer entscheiden sich ja oft, sehr viel aus ihrem Leben zu teilen, preiszugeben. Und gerade wenn es zur Trennung kommt zum Beispiel, dann wird ja gar nichts mehr gesagt. Und dann heißt es oft aus der Community, naja, du hast ja alles aus deinem Leben geteilt, dann musst du uns jetzt auch von der Trennung erzählen. Naja, das liest man ja relativ oft dann in den Kommentaren, wo dann die Betroffenen immer natürlich um Privatsphäre bitten. In solchen Momenten. Das finde ich total interessant, was sich Leute da rausnehmen, erfahren zu müssen, zu dürfen. Das wäre ihr Recht. Also teilweise liest man ja wirklich sowas. Finde ich total faszinierend, was ja Neugier, nennen wir das jetzt mal so, mit den Menschen macht. Gier.
Neugierig sind übrigens auch die Polizisten, denn Blanche wird nun nahezu ununterbrochen verhört und niemand glaubt ihr, dass sie einfach aus tiefster Liebe bei ihrem Mann Buck und damit der Barrow-Bande geblieben ist. Sie wird zu 10 Jahren Haft im Frauengefängnis in Jefferson City, Missouri verurteilt.
Blanche und Buck werden übrigens oft mit Bonnie und Clyde verglichen, weil sie ja ebenfalls ein Paar waren, das gemeinsam Verbrechen begangen hat. Blanche ist jedoch alles andere als begeistert, als sie von der kriminellen Vorgeschichte ihres Mannes erfährt. Denn der wurde 1929 wegen Einbruchs zu 4 Jahren Haft verurteilt. Nach 2 Monaten ist er dort aus dem Gefängnis geflohen, was ihr nicht gepasst hat. Blanche will einfach nur ein ruhiges, normales Leben, abseits jeglicher Kriminalität und überzeugt Buck sogar, sich dann der Polizei zu stellen.
Statt aus dem Tod seines Bruders und der Verurteilung seiner Schwägerin zu lernen, nimmt Clyde immer größere Risiken in Kauf, um weiter durchs Land flüchten zu können. 2 Mitglieder sind bereits weg und auch Jones verlässt die Gang. Zurück bleiben nur Bonnie und Clyde.
Wieso nimmt Clyde jetzt eigentlich immer größere Risiken in Kauf? Vielleicht fühlt er sich mittlerweile unverwundbar. Menschen gewöhnen sich nach einer gewissen Zeit auch an Risiko und es fühlt sich dann irgendwie normal an. Vielleicht hat Clyde aber auch einen Drang nach Abenteuer und Aufregung. Mit der Zeit kann aber auch hier eine Art Gewöhnungseffekt bei Adrenalin eintreten. Es braucht also immer mehr davon, um dieses potenzielle Bedürfnis mehr und mehr zu befriedigen. Eventuell wollte er auch einfach noch mehr Grenzen austesten.
Ja, und wir dürfen natürlich an der Stelle nicht vergessen, wie jung Clyde ist. Mit 23 ist der präfrontale Kortex und der ist bei uns dafür zuständig, Risikoeinschätzungen zu treffen oder auch rationale Entscheidungen zu treffen, ist eben noch nicht ganz ausgereift. Vielleicht hat er aber auch eine dissoziale Persönlichkeitsstörung. Das können wir an der Stelle ganz schlecht sagen. Die Informationen haben wir nicht. Und wenn er das hätte, wäre es für ihn nicht möglich, aus den Konsequenzen zu lernen. Und ein wichtiger Faktor, die Sachen, die er im Gefängnis erlebt hat, wahrscheinlich ist er auch zusätzlich traumatisiert.
Wenn du sagst, es ist ihm unmöglich, aus den Konsequenzen zu lernen, heißt das, dass er dann nicht empathisch genug ist oder hat es damit nichts zu tun?
Genau. Also wenn du eine dissoziale Persönlichkeitsstörung hast, dann kannst du dieses Leid, was du anderen Menschen zuführst, nicht spüren. Das kommt nicht bei dir an. Und dann ist das für dich auch nicht so schlimm, irgendjemand ins Gesicht zu hauen oder noch Schlimmeres.
Mhm. Okay. Er hat ja mal, ich glaube, zu seiner Mutter gesagt, dass es ihm schon leid täte, als sie ihn mal gefragt hat, hey, oder die Schwester, es war die Schwester, die ihn gefragt hat, hey, findest du das nicht irgendwie blöd, jetzt hier einen Menschen umgebracht zu haben? Und da hat er ja gesagt, es täte ihm leid, aber er hat sich dann ja gerechtfertigt im Sinne von, naja, aber die anderen waren ja bewaffnet. Also irgendwie ist ihm das ja dann schon bewusst.
Da wissen wir nicht, ob er das nur gesagt hat, weil auch Psychopathen oder Soziopathen wissen ja um gesellschaftliche Normen. Die können die erlernen und dann wissen die, was die Erwartung des Gegenübers ist. Und dann können die ja sagen, ja, das tat mir leid, weil sie wissen, Mama erwartet das.
Ein halbes Jahr nach Bucks Tod, im Januar 1934, da kehrt Clyde in einen ganz besonderen Ort zurück, der sein Leben nachhaltig verändert hat, nämlich die Eastham Gefängnisfarm. Aber nicht als Gefangener, nein, Clyde will Rache. Er überfällt das Gefängnis und kann 5 Insassen befreien. Dabei sterben allerdings 2 Wachmänner. Ein Kleinganove namens Henry Methan, 22 Jahre alt, der von Clyde befreit wurde, der schließt sich der Barrow Gang jetzt an. Clyde vertraut ihm schnell, denn die beiden Männer sind sich sehr ähnlich. Gemeinsam führen sie also ihre Raubzüge fort.
Der Leiter der texanischen Gefängnisverwaltung, Lee Simmons, will das nicht mehr länger hinnehmen und die Barrow-Bande endlich dran kriegen. Der Überfall auf die Gefängnisfarm hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Er holt sich Unterstützung von einem Mann namens Frank Hamer, einem ehemaligen Texas Ranger. Im Laufe seiner Karriere soll er um die 50 Kriminelle getötet haben. Er ist bekannt für seine Brutalität, Härte und Gnadenlosigkeit. Er sagt in einer Doku, das beste Mittel, um das Gesetz durchzusetzen, ist eine Kugel im Bauch.
Sein Auftrag lautet also, endlich Bonnie und Clyde zu schnappen. Wer ihn daran hindert, der wird erschossen. Es geht nicht mehr darum, Bonnie und Clyde nur festzunehmen und sie dann für einen Prozess vor Gericht zu bringen. Nein, das Ziel lautet jetzt, sie zu töten. Frank Hamer versucht jetzt also, einen roten Faden in ihrer Fluchtroute zu erkennen. Sie genauestens zu analysieren. Wo gehen sie einkaufen? Wo gehen sie essen? Welche Kleidung tragen sie? Welche Musik hören sie? Er will sich möglichst gut in ihre Lage versetzen und besorgt sich dafür sogar einen Ford V8, Clydes Lieblingsauto, und schläft ebenfalls draußen im Freien, wäscht sich im Fluss und ernährt sich von Dosennahrung.
Am 12. Februar 1934, 7 Monate nach Bucks Tod, ist die Polizei kurz davor, sie endlich in Reed Springs, Missouri, zu schnappen. Es kommt zu einer wilden Schießerei auf der Straße. Doch durch Clydes außergewöhnliche Fahrkünste kann die Barrow-Bande wieder entwischen und flieht Richtung Arkansas. Ein paar Tage später stehlen sie unzählige Waffen aus dem Waffendepot der Nationalgarde. An guter Ausstattung mangelt es ihnen also nicht.
Ende März 1934 sterben bei einer weiteren Schießerei mit der Polizei 2 Beamte auf offener Straße. Brian Wheeler, 26, und Daniel Murphy, 24 Jahre alt. Es war Murphys erster Tag als Motorradpolizist. Anfang April 1934 wird William Campbell, ebenfalls Polizist, erschossen. Er hinterlässt 5 Kinder. Die Stimmung in der Bevölkerung kippt jetzt. Eins fasziniert von den rebellischen Ganoven, die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und sich das Geld auf, andere Weise besorgen, sind es mittlerweile zu viele Morde auf dem Kerbholz der Barrow Gang.
Ein Monat später flimmert ein Wochenschaubericht über die Kinoleinwände im ganzen Land. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass 2 texanische Polizisten am Ostersonntag erschossen wurden. Fotos von Bonnie und Clyde werden eingeblendet. Man bittet die Bevölkerung um Hinweise auf den Aufenthaltsort der Verbrecher. Bonnie und Clyde besuchen parallel wieder heimlich ihre Familien in Dallas. Die ganze Situation ist eine ziemlich starke Belastung für die Angehörigen. Sie werden oft von der Polizei verhört. Außerdem müssen sie damit rechnen, jeden Tag eine Todesmeldung zu erhalten. Bucks Tod hat Clyde verändert. Er will nicht noch jemanden in den Tod treiben und Bonnie endgültig dazu bringen, bei ihrer Mutter zu bleiben. Aber sie will nicht. Sie will bei ihm bleiben, bis zum bitteren Ende. Also, die Frage steht ja irgendwie im Raum, hat sich Clyde wirklich verändert?
Ja, und das ist schwer zu sagen an der Stelle. Hat er sich wirklich verändert? Aber sein Bedürfnis, Bonnie schützen zu wollen, zeigt durchaus, dass er mittlerweile die Risiken und Konsequenzen der Situation besser einschätzen kann. Vielleicht auch durch die Erfahrungen, die er auf der Straße gemacht hat. Und es wird ihm schon was an Bonnie liegen. Es kann aber auch sein, dass er dieses Verhalten nur bei der Familie an den Tag legt und in alte Muster zurückfällt, sobald er Dallas verlässt.
Obwohl Clydes Bruder Buck bereits beerdigt wurde, hat die Familie aber immer noch keinen Grabstein für ihn besorgt. Mit gutem Grund, wie Cumie ihrem Sohn Clyde verrät. Sie soll zu ihm gesagt haben, dass sie sehr wohl wisse, dass auch Clyde bald sterben wird. Dass die Familie wenig Geld habe und sich nicht 2 Grabsteine leisten kann. Einen für Buck und einen für Clyde. Sie werden daher abwarten, um später einen großen Grabstein für sie beide zu besorgen. Was für uns gerade ziemlich makaber und traurig klingt, ist für Clyde damals aber greifbare Zukunft, denn er antwortet, dass er sich folgende Inschrift für den Grabstein wünsche. Von uns gegangen, aber nicht vergessen.
Ja, und vielleicht ist das genau die Motivation von Clyde, eine Legende aus sich zu machen. Ist er deswegen so viele Risiken eingegangen am Ende, um möglichst aufzufallen? Der Wunsch nach einer Inschrift, die zeigt, dass er nicht vergessen wird, könnte eine tiefe Sehnsucht Clydes nach Anerkennung, Bestätigung und Respekt symbolisieren.
Und irgendwie drückt sie ja auch einen gewissen Wunsch nach Unsterblichkeit aus, indem sie sicher geht, dass sein Name und Vermächtnis nach seinem Tod weiterleben. Könnte er das Gefühl haben, dass er etwas von dauerhaftem Wert hinterlässt, das vielleicht sogar über sein eigenes Leben hinausgeht. Hat er also ursprünglich das Verbrecherdasein angefangen, um finanziell besser dazustehen, schnell aber den Job dafür genutzt, seine Gefühle der Bedeutungslosigkeit zu kompensieren?
Meint er, es auch irgendwie größenwahnsinnig geworden? Immerhin wurde in den Medien ja auch zu der Zeit schon viel über die beiden berichtet und über ihn ja auch.
Ja, das würde ihn auch angefeuert haben. Und man muss auch sagen, er hat sich aus so vielen Situationen irgendwie befreien können.
Genau.
Also da kriegst du irgendwann wahrscheinlich so ein Ding, hey, wenn es 30, 40, 50 Polizisten mit mir nicht aufnehmen können, dann bin ich nicht unsterblich, aber fast unbesiegbar.
Bonnie übergibt ihrer Mutter ein 16-strophiges Gedicht, das den Titel trägt The End of a Line, The Story of Bonnie and Clyde. Darin geht es um ihr Leben während der Flucht. Das ganze Gedicht findet ihr in den Shownotes verlinkt. Sie schreibt über ihre Liebe zueinander und dass die Berichterstattung der Presse oft unfair war. Dass ihnen Verbrechen untergejubelt wurden, die sie nicht begangen hätten. Hier mal ein übersetzter Auszug.
Nun, Bonnie und Clyde sind die Barrow Gang. Ich glaube, sie sind euch bekannt. Und wer ihnen droht, den findet man tot oder sterbend am Straßenrand.
Man schimpft sie herzlose Mörder und sagt, sie sind roh und gemein. Aber ich weiß Bescheid, denn ich kannte Clyde. Als er ehrlich war, aufrecht und rein.
Wird irgendwo ein Sheriff erschossen und es gibt keine Spur weit und breit, verliert keiner ein Wort und schiebt einfach den Mord auf das Konto von Bonnie und Clyde.
Einst wird sich ihr Schicksal erfüllen, dann begräbt man sie Seit an Seit. Es bringt niemandem Schmerz, es bricht keinem das Herz, bloß die Herzen von Bonnie und Clyde.
Die Frage ist, warum berühren uns tragische Liebesstorys so sehr? Was fasziniert uns an Romeo und Julia, Bonnie und Clyde, Tristan und Isolde?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, dass Bonnie und Clyde trotz ihrer Verbrechen und Morde, also vor allem die von Clyde, so faszinieren, liegt wahrscheinlich auch zu einem Großteil daran, dass es sich um eine Liebesgeschichte handelt. Wir sind von der emotionalen Intensität und der Romantisierung des Unkonventionellen fasziniert.
Ja, all die oben genannten Liebesgeschichten bringen eine gewisse Dynamik mit sich. Die Geschichte von Bonnie und Clyde wurde auch vor ihrem Tod schon durch die Medien romantisiert. Das hatten wir schon besprochen. Und nach ihrem Tod bekam das Ganze aber nochmal eine viel, viel größere Dynamik. Sie starben für ihre Liebe, beziehungsweise Bonnie starb, weil sie bei ihrer großen Liebe bleiben wollte. Genau wie Romeo und Julia oder Tristan und Isolde. Bei Romeo und Julian und Tristan und Isolde handelt es sich dabei um einen Nachsterbewunsch, was eine typische Reaktion liebender Angehöriger auf den Tod eines Menschen sein kann.
Ich meine, hier werden ja auch wirklich gefühlt alle Narrative zusammengefasst. Jemand, der von unten nach oben kommt, jemand, der gegen das Establishment irgendwie ankämpft. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass sie in den Medien zumindest, laut den Medien, Banken überfallen haben, also nur Banken, was ja so auch gar nicht gestimmt hat, und natürlich die Liebesgeschichte.
Ja. Da kommt einiges zusammen. Also einiges, was, glaube ich, vielen Menschen so im Kern gefällt. Und dann sind einige bereit, auch das zu übersehen, was auf der Strecke passiert ist, nämlich die Morde eben.
Am 23. Mai 1934 sind Bonnie und Clyde mit ihrem Bandenmitglied Henry Methven bei seiner Familie in Louisiana verabredet. Dort fühlen sie sich immer sicher, werden dahingehend aber bald enttäuscht. Denn Henrys Familie ist nicht der Schutz von Bonnie und Clyde wichtig, sondern der Schutz ihres geliebten Henrys. Sie haben einen Deal mit der Polizei ausgemacht. Sie bekommen Strafnachlass für Henry und liefern im Gegenzug Bonnie und Clyde aus.
Werbung. Werbung Ende.
Bonnie und Clyde sind auf dem Highway 154 zwischen Gippsland und Sales im Norden von Louisiana unterwegs. Doch entlang der Straße versteckt, hinter dichten Büschen und Sträuchern, wartet die Polizei schwer bewaffnet auf das meistgesuchte Verbrecherpärchen der USA. Diese Straße ist die einzige Möglichkeit, zu Henrys Familie zu gelangen. Die Polizei muss Bonnie und Clyde irgendwie dazu bringen, anzuhalten. Andernfalls ist es schwierig, die beiden im vorbeirasenden Auto zu erschießen. Denn genau das ist der Plan.
Also täuschen sie eine Reifenpanne mit einem Lastwagen vor. Henrys Vater spielt dabei den Lockvogel. Ob er das freiwillig gemacht hat, ja, das ist fraglich. Die Polizisten warten stundenlang. Sie sind nervös. Werden Bonnie und Clyde wirklich noch kommen? Doch dann sehen sie ihn, schon aus 800 Metern Entfernung, den gestohlenen Ford V8. Der Wagen kommt immer näher, ist schnell unterwegs. Es ist 9.15 Uhr. Ein Polizist schaut durch sein Fernglas, um wirklich sicher zu gehen. Aber ja, es sind Bonnie und Clyde.
Clyde sieht den Lastwagen auf der Straße und erkennt, dass es Henrys Vater ist, der Hilfe braucht. Er wird langsamer. Der Ford rollt aus und kommt zum Stehen. Jetzt geht alles ganz schnell.
Henrys Vater flieht in den Wald, geht hinter Bäumen Deckung. Und die Polizei, die eröffnet das Feuer. Der erste Schuss hallt laut durch den Wald, zerreißt die Stille und bringt für einen kurzen Moment die Welt zum Stillstand.
Die Kugel trifft Clyde direkt in den Kopf. Er rutscht mit dem Fuß von der Kupplung und das Auto rollt Richtung Straßengraben. Die nachfolgenden 15 Sekunden sind ohrenbetäubend laut. Um die 160 Kugeln schmettern auf das Blech des Autos, durchlöchern es, bis alle Magazine leergeschossen sind. Es ist so laut, dass die Polizisten kurzzeitig nichts mehr hören können.
Clyde hat absolut keine Gelegenheit, selbst auch noch einen Schuss abzufeuern. Das Schicksal hat das bekannteste Verbrecherpärchen eingeholt. Clyde Barrow stirbt mit 25 Jahren, Bonnie Parker mit 23 Jahren, durchlöchert von insgesamt 43 Kugeln. Bonnie hält noch ein angebissenes Sandwich in der Hand. Eine Straßenkarte von Louisiana liegt auf ihrem Schoß. Clyde trägt einen schicken Seidenanzug. Bonnies Gesicht ist zerfetzt und ein paar ihrer Finger wurden weggeschossen. Bonnie und Clyde sind tot.
Die Polizisten finden im Auto unzählige Waffen. Make-up von Bonnie, Landkarten, Koffer und Clydes Saxophon. Frank Hamer, der die Polizeioperation geleitet hat, nimmt sich ein paar Waffen als Belohnung mit.
Die News über den Tod von Bonnie und Clyde verbreiten sich wie ein Lauffeuer. Schaulustige strömen sofort zum durchlöcherten Auto und man könnte es fast schon als Katastrophentourismus bezeichnen. Einige schneiden Fetzen aus der Kleidung der Toten als Souvenir und einer versucht sogar, Clydes Finger abzuschneiden oder Haare von Bonnie mitzunehmen. Eine Frau versucht, Bonnies Ehering zu klauen. Und ja, richtig gehört, Bonnie trägt noch immer den Ehering aus der Ehe mit Roy Thornton, von dem sie sich ja nie hat scheiden lassen. Andere Leute pulen die Kugeln aus den umliegenden Bäumen. Sie nehmen wirklich alles mit, was sie kriegen können, denn alle wollen ein Stück von Bonnie und Clyde.
Genau, und das bezeichnet man unter anderem als Katastrophentourismus oder kann man so bezeichnen. Und viele Menschen sind anfällig für diesen Katastrophentourismus. Also zum Beispiel für Reisen zu Orten von Naturkatastrophen oder eben auch von menschengemachten Katastrophen. Beispiel dafür sind zum Beispiel Ground Zero in New York, die Katastrophengebiete Fukushima und auch Tschernobyl. Und die Gründe dafür sind, dass wir von Natur aus neugierig sind. Also wir fühlen uns von diesen ungewöhnlichen Orten oder eben auch dramatischen Ereignissen angezogen und können sie oft auch erst dann so richtig begreifen, wenn wir vor Ort waren.
Hier spielt natürlich wieder Adrenalin eine große Rolle und wir lernen auch aus den Fehlern von anderen. Dadurch wird das Adrenalin zusätzlich ausgestoßen, aber wir dürfen immer nicht vergessen, die mediale Berichterstattung und die Popkultur, die wieder eine große Rolle bei der Aufrechterhaltung von der Faszination für diese tragischen Ereignisse spielt. Also Fernsehserie Tschernobyl, sämtliche Dokus über die Narcos, Pablo Escobar, Sopranos hatten wir irgendwann mal genannt, ne? Oft zeigen die ja Einzelschicksale, die uns tief berühren und wir verbinden uns als Menschen immer mit Individuen. Es ist fast dann egal, was die gemacht haben, wenn wir die nur nahe genug zeigen und zum Beispiel Begründungen für ihre Taten zeigen, so dramatische Situationen, wie die als Kind aufgewachsen sind, dann können wir das eher verstehen, was sie später tun. Und auch bei Bonnie und Clyde wurde ja viel über die emotionale Ebene berichtet, ne? Ihre bedingungslose, wahnsinnig starke Liebe, ihre Verbundenheit, die sie letzten Endes bis in den Tod begleitet hat.
Ja, und außerdem waren sie auch lange ein Phantom und waren lange untergetaucht. Und indem man nun zum Tatort kam, wurde aus dieser tragischen Geschichte eine tragische Realität. Und dadurch wurde alles auch etwas greifbarer. Vielleicht wurden sie auch als unverwundbar wahrgenommen. Ihren Tod und eben auch den Tatort musste man mit eigenen Augen sehen, um überhaupt begreifen zu können, dass es passiert ist.
Ja, vielleicht wollen auch deswegen alle ein Stück von ihnen und entfernen beispielsweise sogar Kugeln aus den umliegenden Bäumen. Es gab ja reichlich Kugeln. Auf der einen Seite haben sie so etwas Handfestes, ne, um Bonnie und Clydes Tod wirklich zu begreifen. Das war ja da zu dem Zeitpunkt schon eine Legende. Aber vielleicht ist es auch passiert aus Profitgier. Ne? Ein Andenken zu haben an die berühmten Verbrecher brachte in Zeiten der Not und wir befinden uns immer noch in einer anhaltenden wirtschaftlichen Krise. Aber es könnte auch einen anderen Grund gegeben haben, nämlich den, dass diese Kugeln ja auch irgendwie als Symbol standen für Widerstand gegen die Norm, Widerstand gegen die Justiz, den Staat und viele sehnten sich selbst nach einem solchen Widerstand.
Die Frage ist jetzt, warum trägt Bonnie noch ihren Ehering? Einerseits waren sie offiziell noch verheiratet und es scheint, als würde sie das Versprechen der Ehe sehr ernst nehmen. Und trotz der Trennung zu ihrem ersten Mann wollte sie außerdem auch eine gute Ehefrau sein.
Und als der Fort mit den Leichen darin endlich abgeschleppt wird, sollen mehr als 16.000 Menschen in den Ort geströmt sein, um einen Blick auf Bonnie und Clyde zu erhaschen. Noch am selben Abend holen ihre Familien die Leichen ab. Sie erfahren vom Tod der beiden durch Reporter, die natürlich direkt Stellungnahmen von ihnen wollen. Bis heute hält sich übrigens das Gerücht, dass Bonnie bei ihrem Tod schwanger war. Obwohl ihre Mutter sagt, dass das unmöglich sei, aufgrund einer Erkrankung in Bonnies Jugend.
Mehr als 10.000 Schaulustige wohnen Clydes Beerdigung in Dallas bei. Die Menschen sind neugierig, wollen dem Mann ganz nahe sein, den sie in den letzten Jahren in den Zeitungen verfolgt haben. Selbst andere Staatsfeinde der damaligen Zeit schicken Blumen, also zum Beispiel John Dillinger und Pretty Boy Floyd. Aber auch Zeitungshändler aus Dallas schicken Trauerkränze, denn dank Bonnie und Clyde hatten sie immer hohe Auflagen.
Die Liebe von Bonnie und Clyde war stark und unerschütterlich. Es gab keine Chance, die beiden zu Lebzeiten voneinander zu trennen. Naja, zumindest bis, dass der Tod sie scheidet. Denn beide werden auf unterschiedlichen Friedhöfen begraben, in den jeweiligen Familiengräbern. Bonnies Mutter Emma möchte nicht, dass sie nebeneinander den letzten Frieden finden. Sie sagt, er hat sie im Leben gehabt, im Tod bekommt er sie nicht. Bonnies Familie erscheint auch nicht bei Clydes Beerdigung, aber seine Familie wohnt Bonnies Beerdigung bei. Bonnies Grab ist übrigens heute die letzte Station auf der Touristentour auf den Spuren von Bonnie und Clyde. Clydes Wunsch wird erfüllt und er bekommt die Inschrift auf dem Grabstein, die er wollte. Von uns gegangen, aber nicht vergessen.
Es ist schwer zu sagen, ob Bonnies und Clydes Liebe tatsächlich so stark und unerschütterlich war, wie sie oft dargestellt wird. Zumindest von Bonnies Seite schien es eine starke Bindung, also vielleicht auch Abhängigkeit, zu geben. Es könnte sich dabei wirklich um Loyalität handeln. Sie schien ja eine loyale Person gewesen zu sein, wie der Ehering an ihrem Finger zeigte, den man nach ihrem Tod fand.
Clyde versuchte zumindest zum Ende hin, Bonnie zu schützen, indem er sie bat, nicht mitzukommen. Und da ist die Frage im Raum, war das eine Handlung aus Liebe? War es wirklich, um Bonnie zu schützen? Oder hat er vielleicht andere Gründe, andere Pläne und wollte alleine weiterziehen? Und eine andere Sache, die ich spannend finde, und ich glaube, wir hatten es auch schon angerissen, ob Bonnie und Clyde die ganze Zeit in ihrer Beziehung in so einer Art Honeymoon-Phase waren. Also die kennen wir alle, das ist so die Anfangsphase des Verliebtseins. Man sieht alles durch diese rosarote Brille, möchte jede freie Minute mit dem Partner verbringen, idealisiert den Partner und man kann kaum klaren Gedanken fassen. Alles ist so wunderschön. Und unsere Hormone fahren in dieser Zeit auch Achterbahn. Wir schütten extrem viel Dopamin aus, wie bei einer Suchtreaktion, was auch als Stresshormon agiert. Wir stehen also die gesamte Zeit unter Strom. Bonnies und Clydes Leben klingt, als hätte genau dieser Stress, das Abenteuer, die Aufregung neben der eigentlichen Verliebtheit auf der Tagesordnung gestanden. Ne? Sie kamen nie so richtig zur Ruhe. Und wenn, dann gab es Berichte über die Konflikte.
Zum Schluss bleiben, glaube ich, die Fragen offen, ob sie gar nicht aus ihrer Honeymoon-Phase rauskamen und alles durch eine rosarote Brille betrachteten und romantisierten sie vielleicht auch nicht nur ihre Beziehung zueinander, sondern eben auch ihre Taten.
Das ist echt ganz spannend, wenn man sich die Frage mal stellt. Ne? Waren die eigentlich die ganze Zeit im Rausch der Verliebtheit? Und das ist ja das perfekte Material für Filme. In Filmen sieht man sehr, sehr selten Liebe. Wir sehen in Filmen sehr, sehr häufig verliebt sein.
Die Liebe von Bonnie und Clyde endete also im Tod. Aber was passiert eigentlich mit den restlichen Personen, die wir im Laufe ihrer Geschichte kennengelernt haben? Anfang 1935, ein halbes Jahr nach dem Tod von Bonnie und Clyde, da werden diverse Familien- und Bandenmitglieder mit dem Vorwurf angeklagt, den beiden Unterschlupf geboten und sie gedeckt zu haben. Clydes Mutter Cumi und Bonnies Mutter Emma werden jeweils zu 30 Tagen Gefängnis verurteilt. Cumi Barrow stirbt 1942 mit 67 Jahren, ihr Mann Henry stirbt 15 Jahre später. Emma Parker stirbt 1944 mit 57 Jahren als gebrochene Frau.
Bonnies erster Mann Roy Thornton stirbt 1937 bei einem Fluchtversuch aus dem Gefängnis. Blanche Barrow wird im Gefängnis mehrmals am Auge operiert, bleibt aber für ihr restliches Leben blind. Nach ihrer Entlassung heiratet sie erneut, führt ein glückliches und gesetzestreues Leben. Buck aber bleibt ihre große Liebe. Sie stirbt 1988 mit 77 Jahren an Krebs.
Komplize Jones stirbt 1974. Er wird von einem eifersüchtigen Freund getötet, dessen Frau er eigentlich nur helfen wollte. Henry Methen, dessen Familie Bonnie und Clyde ja verraten hat, der wird 1942 auf Bewährung entlassen und 6 Jahre später tödlich von einem Zug erfasst. Es ist allerdings bis heute unklar, ob es sich dabei um einen Mord handelt, ausgeführt von Bonnie- und Clyde-Anhängern, oder ob es ein tragischer Unfall war.
Eigentlich waren Bonnie und Clyde mit ihren Überfällen auf Geschäfte und Tankstellen einst kleine Fische für die Polizei. Aber durch die Morde an Polizisten wurden sie zu Staatsfeinden. Im Grunde war ihre Freiheit geprägt durch ein ständiges Leben auf der Flucht, ohne ihre geliebten Familien bei sich.
Die Faszination um Bonnie und Clyde hält sich ja hartnäckig bis heute. 2012 zum Beispiel erzielten ihre Habseligkeiten, inklusive 2er Pistolen, auf einer Auktion mehr als 1 Million Dollar. Erst 2019 erschien der Film The Highwayman bei Netflix über die Jagd von Frank Hamer auf Bonnie und Clyde. Die Bevölkerung verschlang damals alles, was sie an Informationen bekommen konnten. Und man könnte fast sagen, dass die Zeitung quasi wie heute Instagram und TikTok konsumiert wurden. Ich habe einen Spiegelartikel gelesen, in dem Bonnie und Clyde sogar als die ersten Reality-Stars betitelt wurden. Und das finde ich total interessant, diesen Gedanken. Wie seht ihr das? Würdet ihr sie als Reality-Stars betrachten?
Ja, auf jeden Fall. Mehr Reality geht eigentlich nicht. Und auch der Adrenalinkick. Also wir haben eigentlich die perfekten Komponenten eines Hollywood-Dramas. Und wir müssen uns am Ende fragen, wurden die kreiert von den Medien? Also so eine ganz nüchterne Berichterstattung. Was wäre dann aus Bonnie und Clyde geworden? Aber natürlich versuchen alle, ja, ihre eigene Story daraus zu machen. Und
wenn wir sagen, dass es wirklich die ersten Reality-Stars waren, wer würdet ihr sagen, war der größere Star von beiden? Wer war, sagen wir, beliebter in der Bevölkerung, Bonnie oder Clyde?
Ich glaube, Bonnie war wichtiger für die Sympathie-Ebene.
Interessant.
Damit die Verurteilung nicht ganz so krass ausfällt. Weil eigentlich müsstest du dann ja irgendwann sagen, Clyde hatte irgendwann so viele Menschen auf dem Gewissen, das kannst du nicht mehr für gut heißen oder eigentlich denen nicht mehr folgen, weil das können die meisten eigentlich nicht mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren. Aber da Bonnie dazu kam und eigentlich so diese liebende Komponente war, glaube ich, war die das Schmiermittel in den Medien.
Und das passt ja auch zu diesem einem Foto, was veröffentlicht wurde. Es wurde ja diese Kamera zurückgelassen, mit Hilfe der ganz viele Fotos entwickelt wurden. Aber nur das eine Foto von Bonnie hat ja so stark polarisiert, wo sie in der einen Hand die Knarre, in der anderen Hand die Zigarette hatte. Einfach weil sie ja auch für eine Frau in der Zeit sehr rebellisch war. Also allein das war ja schon eine Faszination für sich.
Ja, das würde auch erklären. Ich hatte mir tatsächlich auch diesen The Highwayman jetzt letztens nochmal angeguckt. Am Ende auf jeden Fall stehen dann nochmal so ein paar Fakten nämlich zu den beiden und ich war ehrlich gesagt überrascht, aber nach dem, was ihr gerade erzählt habt, kann ich das ein bisschen besser verstehen, dass bei Bonnies Beerdigung deutlich mehr Leute waren als bei der von Clyde. Also bei Bonnie waren, glaube ich, 20.000 Leute in etwa und bei Clyde 15.000.
Also ja, Reality-Stars und ja, ich würde es auch unterschreiben, dass die Leute sich schon immer gesehnt haben nach irgendwie Aufregung im eigenen Leben und die Zeitung damals waren tatsächlich unser Instagram und TikTok von heute.
Und das war sie, die Geschichte von Bonnie und Clyde. Sehr stark untermauert heute von den besten Freundinnen Max und Jakob. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart in dieser ganz besonderen Folge für uns, nämlich der 200. Folge der Schwarzen Akte. Wirklich total verrückt. Und ich bin mir sicher, dass euch die Geschichte von Bonnie und Clyde sicherlich sehr bekannt war, dass ihr da schon vieles wusstet. Aber eben diese psychologischen Erklärungen und Ansätze haben diese Folge, finde ich oder finden wir alle, ihr hoffentlich auch, wirklich sehr, sehr großen Mehrwert geschaffen. Also wirklich vielen, vielen Dank. Und da stellen wir euch doch einfach mal die Frage, wie hat euch die Doppelfolge gefallen? Wusstet ihr bereits alles über die Geschichte von Bonnie und Clyde oder was war euch neu? Hier nochmal vielleicht der Hinweis auch auf die Shownotes. Da haben wir euch sehr, sehr viele Fotos verlinkt von allen Personen, über die wir heute gesprochen haben. Gerne mal reinschauen. Und als letzte Hausaufgabe hier an der Stelle, bitte dem Podcast Beste Freundinnen folgen auf sämtlichen Podcast-Plattformen, die es gibt und auch auf Instagram. Da heißt ihr wie?
Beste Freundinnen-Podcast.
Alles klar, bitte einmal folgen und natürlich auch Schwarze Akte. Und dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
mit unseren heutigen Gästen Max und Jakob von Beste Freundinnen.
Wuhu!
Redaktion: Anne Luckmann, Antonia Bose und Martin Petermann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Schnitt: Anne Luckmann.
Producer: Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der JuLab Studios.